Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße.
Herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Ja, aufgrund des Feiertags nehmen wir heute unseren Beitrag schon am Mittwoch auf. Heute ist der 2. Oktober. Und mein Name ist Cornelia von Poser und mir gegenüber sitzt der Landrat Christian Engelhardt. Ja, worum soll es heute gehen? Heute wollen wir nochmal über die Flüchtlingssituation hier im Kreis sprechen. Und zwar gab es da neue Entwicklungen, da wollen wir gleich drauf eingehen. Und zudem soll es darum gehen, wie viele Geflüchtete zurzeit überhaupt im Kreis ankommen und wie die aktuelle Lage im Moment ist, ob das zu stemmen ist. Das alles hören wir gleich vom Landrat.
Ja, auch herzlich willkommen von mir. Ich werde gerne Rede und Antwort zu diesem Thema stehen. Wie Sie sehen, wir haben uns mal wieder anders hingesetzt. Wir versuchen sozusagen dieses Podcast im Videoformat weiter zu optimieren.
Genau so ist es. Also, wir starten dennoch wie immer mit unserem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, was haben Sie so gemacht? Was waren so die großen Themen der Woche? Es ist natürlich schwierig, am Mittwoch das schon zu sagen.
Ich muss darüber nachdenken. Also gestern hatte ich Geburtstag und das war dann tatsächlich der Start meines Tages. Danach bin ich zu einer Tagung gefahren. Der EKOM 21 ist unser kommunaler Gebietsdienstleister. Also alle Kommunen Hessen gemeinsam sind Eigentümer dieser EKOM 21 GmbH und die macht für uns die Digitalisierung, die Software. Danach, diese Tagung waren in Nordhessen im Schwalm-Eder-Kreis. Ich war dann aber auch noch in Kassel bei einer Sitzung, habe also meinen ganzen Geburtstag eigentlich unterwegs verbracht, habe dort oben auch übernachtet und bin seit heute wieder zurück. Und am Montag hatten wir Schultermine, unter anderem die Einweihung der neuen Modulanlage an der Wingersberg-Schule in Lorsch.
Gut, gab es irgendein Aufregerthema?
Ein Aufregerthema hatte ich nicht. Nein, also ich muss sagen, ich persönlich habe mich die Woche bisher ein bisschen verkrippt gefühlt. Das hat mich persönlich sehr aufgeregt dabei.
Da sind Sie ja nun leider nicht alleine, das grassiert ja im Moment.
Naja, ein Aufregerthema ist, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, ist sicherlich im Augenblick die geopolitische Lage. Wir haben halt einfach für meinen Geschmack im Augenblick viel zu viele Konflikte auf der Welt, auch viel zu viele, in die wir in irgendeiner Art und Weise involviert sind.
Wir als Deutschland, meine ich.
Wir als Deutschland. Und ja, dann natürlich emotional erst recht. Morgens macht man die Nachrichten an und was kommt ist, neue Raketenangriffe im Mittleren Osten, Raketenangriffe in der Ukraine. Das ist schon etwas, was ich glaube, uns alle im Augenblick schon ein Stückchen beschäftigt, also mich schon.
Vielleicht müssen wir bald mal einen Psychologen einladen und uns erklären lassen, wie wir Optimismus bewahren.
Ja, und dann ist noch so schlechtes Wetter, aber es soll noch mal warm werden. Das bringt dann gute Laune.
Gut, aber kommen wir zum Thema der Woche. Und zwar beginnen wir mal mit dem ganz großen Bild. Es gab ja diverse Veränderungen der Flüchtlingssituation bzw. Stellschrauben, an denen schon gestellt wurde. Es gibt jetzt Grenzkontrollen, es gibt ja zum Teil mehr Abschiebungen, das sagen die Zahlen zumindest, und es gibt Flüchtlingsabkommen, die Deutschland jetzt vereinbart hat. Sind wir da auf einem richtigen Weg? Merken wir im Kreis schon, dass da Änderungen im Gange waren?
Ja, also die Flüchtlingssituation ergibt sich ja immer aus Faktoren, die wir gestalten können, Faktoren, die wir nicht gestalten können. Faktoren, die wir nicht gestalten können, ist die geopolitische Lage. Also wie sieht es eben aus der Welt? Und Dinge, die wir gestalten können, ist die Frage, wie einfach kommt man in unser Land, vor allem dann, wenn man keinen anerkannten Fluchtgrund hat, erstens, und zu welchen Konditionen verbleibt man, insbesondere wenn man keinen anerkannten Fluchtgrund hat. Und da gibt es sehr viele Stellschrauben und im Augenblick werden einige angepackt. Also man hat das Gefühl, dass die Politik, glaube ich, auf allen Ebenen verstanden hat, dass unsere Bevölkerung nicht bereit ist, einen ungesteuerten Zuzug nach Deutschland über einen langen Zeitraum zu akzeptieren. Das haben ja auch die Wahlergebnisse gezeigt, aus meiner Sicht zumindest. Und die Grenzkontrollen sind ein Instrument, auch die in Anführungszeichen Zurückweisungen an der Grenze, dieses Thema. Na klar, wenn jemand aus einem anderen EU-Land kommt und schon woanders sozusagen in Bearbeitung ist.
Oder hätte sein sollen.
Ja. Dann hat er eigentlich bei uns so ohne weiteres nichts zu suchen. Und da gibt es möglicherweise schon einen Effekt. Jetzt kann es auch kurzfristige Effekte geben. Deswegen, das muss man auf der langen Sicht alles beurteilen. Dann diese Vereinbarungen über die Rückführung von Geflüchteten, die sind natürlich sehr wichtig. Ich kann nicht beurteilen, ob es jetzt eine Vereinbarung mit der Türkei zum Beispiel gibt oder nicht. Da gibt es im Augenblick voneinander abweichende Medienberichte. Aber da wir Menschen immer nur dann in ihre Länder zurückführen können, wenn die Länder auch bereit sind, ihre Bürger wieder aufzunehmen, ist natürlich das, was auf diplomatischer Ebene hier herbeizuführen ist, sehr wichtig. Am Ende wird es entscheidend eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik sein, mit diesen Verfahren an den EU-Außengrenzen. Das macht schlichtweg keinen Sinn, den Konflikt innerhalb der EU hineinzubringen, dass sozusagen wir dann zu den Österreichern sagen müssen, den nehmen wir nicht. Den Syrer, der jetzt gerade in Österreich ist, und die Österreicher haben dann die Diskussion darüber, dann möglicherweise wieder mit ihrem Nachbarland, sondern eigentlich muss das alles an den Außengrenzen der EU durchgeführt werden. Das ist ja auch beabsichtigt, war ein langer Weg. Und ein weiterer Baustein ist, und das hören manche nicht gerne, aber ist es, diese sogenannten Pull-Faktoren zu reduzieren. Und zu den Pull-Faktoren gehört aus meiner Sicht sicher, dass es Geflüchteten bei uns wirtschaftlich besser geht als in vielen anderen Ländern der Europäischen Union. Auch das muss angeglichen werden.
Gut, dazu kommen wir ja gleich noch. Bleiben wir aber erstmal bei den Zahlen. Tatsächlich ist es ja so, dass wir aktuell 35 Flüchtlinge pro Woche zugewiesen bekommen vom Land Hessen. Das war ja schon mal deutlich mehr.
Genau, also diese 35 sind deutlich weniger als in der Vergangenheit. Nur mal zum Vergleich, zu Beginn dieses Jahres waren es 50 Personen pro Woche und im ersten Quartal 2023 waren es 61 Personen pro Woche. Und das kann man jetzt hochrechnen. Wir haben ja über den dicken Daumen ganz grob gepeilt, damit man schnell rechnen kann, etwas mehr als 50 Wochen pro Jahr. 35 mal 50 sind eben etwa 1650. 60 mal 50 sind 3000. Das ist im Ergebnis schon ein enormer Unterschied. Und es gehen sowohl die Anzahl der Menschen aus der Ukraine zurück, die zu uns kommen, aber auch die Menschen aus Drittstaaten. Das heißt, es gibt tatsächlich einen Effekt. Ob der nun geopolitisch nur begründet wird, klar, Ukraine, da sind die Menschen, die so an der Front gelebt haben, natürlich zu Beginn des Konflikts eher ausgereist. Aber ob der Rückgang der Menschen aus den Drittstaaten, was davon jetzt geopolitisch begründet ist und was davon der veränderten Flüchtlingspolitik bei uns geschuldet ist, das kann ich nicht beurteilen im Augenblick.
Gut, also halten wir fest, definitiv gehen die Zahlen zurück. Was wir aber sehen müssen, es gibt ja schon sehr viele Geflüchtete im Kreis und die bleiben auch bzw. sind auch geblieben. Das heißt, wie sieht es aktuell mit diesen Infrastrukturproblemen aus, die Sie sonst benannt hatten? Sei es Wohnung, sei es Schule, sei es auch Kita-Plätze, gibt es da auch schon eine Entspannung oder ist das nach wie vor angespannt?
Ja, das ist nach wie vor angespannt. Also was ist Positives gibt, die großen Sammelunterkünfte reduzieren sich. Das hängt aber damit zusammen, dass wir ja mit den Kommunen vereinbart haben, dass nun die Flüchtlingsunterbringung in einem großen Maß durch die Kommunen erfolgt. Die schaffen zwar auch Sammelunterkünfte, aber die sind meist deutlich kleiner als die des Kreises. Das heißt, so eine für 1000 Personen gedachte Unterkunft wie die Zeltstadt, die gibt es eben weder in Bensheim noch in Fürnheim noch in Lambertheim noch in Bürstadt oder Heppenheim. Und damit machen wir die großen Sammelunterkünfte des Kreises zu. Aber die Menschen finden weiterhin keinen normalen Wohnraum. Es fehlt weiterhin natürlich an Personal, um Integrationsarbeit zu leisten. Und das Ganze kostet viel Geld. Das heißt, natürlich auch jeder weitere, auch wenn es nur 30 sind, die pro Woche kommen, kommt in ein höchst überspanntes System hinein. Und eigentlich bräuchte man Zeit, um durchzuatmen. Und bis die Menschen, die anerkannt werden, dann tatsächlich auch Chancen haben, sich zu integrieren, also in einem normalen Umfeld zu leben, das dauert Jahre.
Kommen wir jetzt zu den von Ihnen angesprochenen Pull-Faktoren. Wie, oder nehmen wir als Beispiel gleich die Bezahlkarte, die jetzt für Geflüchtete ja kommen kann, auch in Hessen kommen kann. Können Sie dazu noch was sagen? A, was ist das überhaupt? B, was soll das bringen?
Ja, also die Bezahlkarte kennen wir ja eigentlich alle irgendwie. Also ich habe eine von Mastercard und von Visa, damit kann ich bezahlen. Und zu einem ganz großen Teil der Läden, Gott sei Dank auch, weil ich habe fast nie einen Geldbeutel bei mir, ich zahle meist mit dem Handy. Der Unterschied zur Bezahlkarte für die Geflüchteten ist allerdings, dass die Geflüchteten zwar mit dieser Bezahlkarte bezahlen können, also ihre Leistungen darauf bekommen, aber diese Bezahlfunktion verschiedenen Einschränkungen unterlegt werden kann. Zum Beispiel etwas, was wir im Kreis Bergstraße gerne wollen, räumlich eingeschränkt, dass ich damit Leistungen nur innerhalb des Kreises Bergstraße beziehen kann. Es gibt eine Verpflichtung, den Wohnsitz dort zu nehmen, wo man zugewiesen ist. Wir sagen, na, wenn es dann auch schon eine Wohnsitzauflage gibt für den Kreis Bergstraße, dann reicht es auch, diese Leistungen innerhalb des Kreises Bergstraße zu verfügen. Das Zweite ist, das lässt sich auch nach Warengruppen einschränken. Also zum Beispiel, dass ich damit keine Amazon-Gutscheine kaufen kann, die ich dann weiter veräußern kann. Wie sehr das eingeschränkt wird, das weiß ich im Augenblick noch nicht. Das ist eine Feinabstimmung, die vom Land vorgenommen wird. Eingeschränkt wird auf jeden Fall, und das halte ich für sehr wichtig, die Möglichkeit, Geld ins Ausland zu geben. Das geht nicht damit gar nicht. Und damit soll die Schleuserkriminalität letztendlich vereitelt werden. Das Geschäftsmodell ist ja nach dem, was ich weiß, so, dass diese sehr teuren Schleuser oftmals von den Familien derer, die hergekommen sind, finanziert werden. Auf Pump oder indem alle zusammenlegen, in der Hoffnung, dass dann später der ins reiche Ausland ausgereiste Angehörige Geld zurücküberweist. Und das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, diese Auslandsüberweisungen sind mit dieser Bezahlkarte nicht möglich. Und um auch eine Umgehung dieses Systems durch Bargeld zu vereiteln, wird auch die Bargeldauszahlung beschränkt. Und so haben sich die Bundesländer auf eine maximale Bargeldauszahlung von 50 Euro pro Person verständigt. Das heißt, damit kann man dann zum Beispiel auf dem Flohmarkt Dinge einkaufen, an einem Kiosk, wo eben so eine Zahlkartenfunktion nicht geht. Aber es sind eben dann nur 50 Euro pro Monat pro Nase.
Da gibt es allerdings ja schon erste Initiativen, unter anderem aus Hamburg und München ist es bekannt, dass tatsächlich Flüchtlingshelfer hergehen und sagen, naja, Flüchtling, du kannst ja, ich sage jetzt mal Flüchtling, das klingt ein bisschen gemein, du kannst ja in den Supermarkt gehen, dann kaufst du eine Guthabenkarte von Amazon, H&M, was es da nicht alles gibt, dann gibst du die mir und ich gebe dir dafür das Bargeld. Das funktioniert wunderbar, es findet reißenden Absatz und so ist die ganze Sache ausgehebelt. Meinen Sie dennoch, dass das sinnvoll ist, diese Karten einzuführen?
Ja, also zum einen lässt sich jede Regel immer umgehen. Die Frage ist, mit welchem Aufwand. Also mir hat jemand bei Facebook geschrieben, er hätte schon mitbekommen, dass in Hamburg irgendein Geflüchteter, hätte er gesehen, Pfandflaschen kauft, das billigste Wasser, das Wasser rausschüttet und dann ist Pfand kassiert. Klar, also im Prinzip jede Regel lässt sich umgehen. Die Frage ist, sinnvoll oder nicht? Mein Verständnis für die Flüchtlingshelfer, die das tun, ist allerdings eingeschränkt. Denn gerade wenn man den Menschen helfen möchte, die mit Grund bei uns sind, sollte man doch wirklich dazu beitragen, dass wir alles tun, um den Menschen, die nach unserer Rechtsordnung nicht mit Grund hier sind, dann auch den Weg hierher erst gar nicht, vor allem keinen kriminellen Weg hierher zu eröffnen. Das heißt, die Schleuserfinanzierung abzuschneiden, das müsste doch im Interesse aller liegen.
Ja, aber das Argument da ist ja nicht, dass man die Schleuserkriminalität einschränkt, sondern das Argument ist von den Flüchtlingshelfern, dass man sagt, wir wollen auch gar nicht die Freiheit derer, die zu uns gekommen sind, hier einschränken. Das gleiche Argument würden Sie wahrscheinlich ansetzen, wenn Sie sagen, oh, wir wollen das regional
einschränken. Ja, das verstehe ich schon. Da wird auch mit Menschenwürde argumentiert. Das hat mir auch schon mal gesagt, das geht um die Menschenwürde. Ich halte es schon für eine Aufgabe unserer Gesellschaft, Menschen, die in Not sind, zu helfen. Aber es gehört auch nicht zur Aufgabe unserer Gesellschaft, jedem Menschen, der in Not ist, ohne Vorbehalt zu helfen. Und ein allzu großer Vorbehalt ist es bei einer Finanzierung von einigen 100 € pro Monat pro Kopf und dann kommt noch Wohngeld dazu und so weiter. Wir alimentieren auch Geflüchtete recht gut in unserem Land. Ist es doch nicht, dass dann noch sozusagen ohne jeden weiteren Vorbehalt zu tun. Aus meiner Sicht sollte man sogar Instrumente noch verstärkt nutzen, um auch die Menschen dazu zu bringen, zu arbeiten. Und so nur am Rande, wenn jemand nebenbei arbeitet und man darf als Flüchtling auch dazu verdienen, das Geld, das er da verdient, damit kann er machen, was er will. Das heißt, diese.
Das bekommt er dann bar ausgezahlt?
Na, es ist mir fast egal, wie er es kriegt. Aber dafür gelten dann diese Einschränkungen nicht. Das wird ja dann nicht auf die Bezahlkarte eingezahlt. Und ich finde, das ist nicht zu viel verlangt von unserer Gesellschaft, dass man sagt, für die Grundfinanzierung von Menschen, die zu uns geflüchtet sind, gibt es gewisse Einschränkungen.
Gut, ich glaube, das werden wir jetzt nicht abschließend miteinander diskutieren. Nächste Frage ist, Sie hatten gesagt, die Bezahlkarte wird im Juli eingeführt. Entweder macht das Hessen oder wenn die noch nicht so weit sind, machen wir das, wir als Kreis. Jetzt haben wir Oktober und wir haben sie immer noch nicht. Woran liegt es?
Ja, also das ist ja so, dass die Geflüchteten nicht sozusagen aus dem Ausland direkt in den Kreis kommen, sondern es gibt so eine Verteilkaskade. Zunächst einmal, und das ist eine gute Veränderung, bleiben sie in der Erstaufnahme eigentlich, bis das Verfahren zum Status abgeschlossen ist. Und die ist nicht bei uns, die ist in Gießen. Und dort sollen sie die Bezahlkarte zunächst erhalten. Und kommen dann mit der Bezahlkarte schon zu uns. Das heißt also, weil das so ein durchgreifendes System ist, hatten wir im Hessischen Landkreis uns alle darauf verständigt, zwar einerseits mit einem gewissen Druck gegenüber dem Land aufzutreten, zu sagen, liebes Land, bitte macht das bis zum Ende der ersten Jahreshälfte, sonst machen wir es selbst. Andererseits war uns auch klar, dass es eigentlich keinen Sinn macht, wenn jeder von uns Landkreisen mit einem eigenen System rumwurschtelt, insbesondere wenn es ein paar Monate später umgestellt werden muss. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir geben jedem eine Mastercard und dann kommt Hessen mit der Visa-Card an. Das würde ja dann wieder bedeuten, dass wir alles umzustellen haben. Das kostet alles ein Heidengeld. Und dieses Durcheinander wollten wir uns ersparen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wenn erkennbar ist, dass das Land Hessen das sozusagen zeitnah hinkriegt, dann warten wir auf diese Zeit noch.
Jetzt dann war ist das, aber jetzt die Frage, warum hat es bei Hessen so lange gedauert?
Es waren alle Bundesländer, es war nicht nur Hessen. Die Bundesländer haben sich zusammengetan, Hessen hat es halt federführend gemacht. Wie das bei großen Vergaben ist, ein unterlegener Bieter hat dagegen geklagt. Die Vergabe konnte erst jetzt erfolgen, nachdem das zuständige Gericht gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass die Klage gewonnen wird, ist so gering, dass trotzdem jetzt schon erlaubt wird, dass die Vergabe erfolgt.
Gut, dann abschließende Frage dazu. Wann meinen Sie, wird der erste Geflüchtete hier seine Karte in Händen halten, beziehungsweise dann aus Gießen bereits mit einer Karte herkommen?
Also ich bin sehr zuversichtlich, dass das alles in diesem Jahr noch über die Bühne geht. Und das Jahr ist nicht mehr so lang.
Toi, toi, toi. Wir werden wie immer berichten. Gut, abschließend blicken wir aufs Wochenende. Das beginnt ja für viele schon morgen mit dem Feiertag. Was gibt es für Veranstaltungen? Wo werden Sie sein?
Ich habe morgen, hurra, hurra, keine Termine. Es gab früher immer mal einen Kreistag der Deutschen Einheit. Das machen wir inzwischen nicht mit dem Tag der Deutschen Einheit, sondern mit Schulen. Und da die am Tag der Deutschen Einheit zu haben, davor und danach. Das heißt, morgen bin ich ganz Familienpapa. Und vom Mathe lernen bis zum Spielen, vielleicht Kino gehen, mal gucken. Am Samstag ist einiges. Ich kann hier auf einen Termin hinweisen, der von hier vom Landratsamt organisiert wird, nämlich es gibt eine Veranstaltung zum Thema klimaresiliente Gärten als Wohlfühloase und das im Blumenland Herten-Heppenheim am Samstag um 11 Uhr.
Da kann jeder hinkommen.
Klimaresilient heißt, den Garten so zu machen, dass er auch wenn es wärmer wird und weniger regnet, schön aussieht. Und ja, gell, klingt gut. Für mich ist der Vortrag nichts. Mein Garten sieht auch nicht schön aus, wenn es regnet.
Ja, wir haben einen verlassenen
Garten. Genau, da fehlt mir einfach die Zeit. Am Sonntag bin ich beim Landesfinale der TuJu Stars 2024. Das ist aus dem Hessischen Turnjugendverband. und beim großen Kerwe-Umzug in Einhausen. Das ist ein spannendes Event. Die Kerwe in Einhausen macht immer ganz spannende, sehr aktuelle Wegen zu diesem Kerwe-Umzug. Und die findet am Sonntagnachmittag statt.
Ja, wunderbar. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, dann war es das für heute. Wir danken für Ihr Interesse.
Ja, und wenn Sie gerne Fragen, Themenvorschläge und so weiter haben, senden Sie die an podcast@kreis-bergstraße.de oder in den Kommentaren. Wenn Sie das als Podcast hören, der komfortabelste Weg ist, das zu abonnieren. Ansonsten wünschen wir Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen. Herzlichen Dank.